Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ressort Sport, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Allgemeinwissen im Sport geht, oder?
Exakt, so genau so ist es.
Schön, haben wir das mal festgesetzt. Machen wir doch auch direkt ein Thema auf, Niklas. Das hat noch nicht so viel mit Allgemeinwissen zu tun, weil ich glaube, die Allgemeinheit weiß davon noch gar nichts. Aber vielleicht ist es gerade deswegen spannend. Was ist Coastal Rowing?
Also ich übersetze das direkt mal auf Deutsch. Küstenrudern. So heißt die Sportart.
Ja, das hilft mir immer noch nicht weiter.
Es ist wie die Wildwasservariante vom klassischen Rudern. Also beim Rudern denkt man an Polizeikler, Deutschlandachter, Regattabahn und dann schnurstracks geradeaus und das schnellste Boot gewinnt. Das ist beim Küstenrudern anders. Den Modus erkläre ich auch sofort, aber man muss sich das erstmal vom Bildlichen her so vorstellen. Es ist ein bisschen mehr so Punkrock. Also es ist am Strand, da läuft laute Musik, die ganzen Sportlerinnen und Sportler haben mehr was von dieser Surfer-Attitüde, ne? Also es ist alles lockerer und nicht so, ich sag mal, steif wie das Bild, was man vielleicht vom deutschen Ruderverband eigentlich so im Kopf hat, wenn man an Rudern denkt.
Also die rudern im Meer?
Die rudern an der Küste, am Meer und auch bei Wind und Wetter und Wellengang. Also das macht dann den sportlichen Reiz und die Herausforderung aus. Und was vielleicht noch wichtig zu wissen ist, dass das auch jetzt ernst genommen wird, am 1. August ist Coastal Rowing oder Küstenrudern Teil von die Finals in Dresden und dann auch bei den Olympischen Spielen 2028 in L.A. mit dabei. Ah. Es ist halt extrem zuschauerwirksam. Also du musst dir das als Format so vorstellen, zwei Sportlerinnen oder Sportler stehen am Strand an der Startlinie und sprinten dann von der Startlinie über den Strand zum Meer, wo das Boot auf sie wartet. Da stehen dann sogenannte Boothändler, die halten das Boot fest. Und dann müssen die aus vollem Sprint in dieses Boot springen, müssen auf die Bank, müssen in die Fußschlaufen rein, müssen die Ruder packen und dann geht's los, fahren über so einen Slalom-Parcours mit drei Bojen 250 Meter raus aufs Meer, fahren dann eine 180-Grad-Wende und dann ohne Parcours oder ohne Slalom geradeaus zurück, springen aus dem Boot raus, wenn sie angekommen sind und sprinten über den Strand zurück zur Finishline oder zur Ziellinie, wo dann so Buzzer auf dem Boden liegen. Und derjenige, der zuerst auf den Buzzer gehauen hat, hat dann das Rennen gewonnen und kommt eine Runde weiter. Also es ist so K.O.-Systemmäßig.
Das klingt wie so ein bisschen wie so ein Fernsehspiel, was bei Joko und Klaas in der Sendung eigentlich gespielt werden würde.
Auch was davon, das stimmt schon.
Und machen die das alleine oder gibt es da verschiedene Bootsklassen?
Es gibt unterschiedliche Bootsklassen. Also es gibt eine Mixed-Klasse. Das ist dann Männer, Frauen zusammen in einem Boot. Aber da ist dann immer nur einer hat diesen Läufer oder Läuferinnen-Part. Mhm. Also die anderen sitzen dann schon, klar, im Boot und der andere macht dann quasi das Vorgeplänkel und den Zielsprint. Und dann gibt es noch die Einer-Variante. Also wo dann ein Mann, eine Frau antreten sozusagen.
Aber ja, ich habe davon noch nie gehört. Das gibt's vermutlich noch nicht so ewig lange, oder?
Den Sport gibt es seit Anfang der 90er. Also ich glaube 1992 führt man das so darauf zurück, dass das so im europäischen Mittelmeerraum so das Licht der Welt erblickt hat. Warum und wieso genau die Leute auf die Idee gekommen sind, das wäre eine gute Idee, die Ruderer an den Strand zu stellen, über den Sand sprinten zu lassen, ins Boot rein, dann aufs Meer raus und zurück. Keine Ahnung, habe ich nicht rausgefunden.
Warum? Frag das mal die Skispringer, warum das eine gute Idee ist, aber...
Aber es ist auf jeden Fall, was ich am Anfang schon meinte, echt actiongeladen und zuschauerfreundlich. Also die Rennen dauern wirklich nur ein paar Minuten und da geht es dann auch so Schlag auf Schlag in diesem K.O.-System, dass du eigentlich von, ich sag mal, du hast die Vorrunde und so weiter, hat sich so sortiert, aber dann, wenn du weißt, okay, jetzt geht's hier Richtung Finale, lass das maximal eine Stunde sein, dann hast du am Ende den Sieger oder die Siegerin da stehen und weiß Bescheid. Und du hast aber in dieser Stunde unzählige Rennen gesehen, weil das halt so schnell geht und bum, bum, bum. Und da passiert halt die ganze Zeit was. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant und lohnt sich, einen Blick drauf zu werfen. Was ich noch spannend fand, als ich mich da so durchgewurschtelt habe durch das Thema, habe ich gesehen, dass Deutschland 2018 den Weltmeister im Coastal Rowing gestellt hat. Lars Wiechert, der ist jetzt mittlerweile einer der besten Age-Group-Triathleten, die Deutschland und nicht nur Deutschland hat, sondern auf der ganzen Welt tatsächlich. Und im Triathlon kenne ich mich ja aus und habe ein paar Kontakte. Und dann habe ich Lars gefragt, ob er mal so ein bisschen was erzählen kann, damit wir jetzt nicht nur so aus der betrachtenden Person über Coastal Rowing sprechen können und mal, ich sag mal, den Rahmen abstecken können, sondern ob uns mal so ein bisschen was aus der Innenperspektive erzählt. Also wie ist das für jemanden, der den Sport so macht? Und ich würde dir gerne eine Passage zeigen, da spricht er über die Ausdauervariante vom Coastal Rowing, weil das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, das ist der Beach Sprint, das ist auch die Variante, die olympisch ist. Und die Ausdauervariante, was das ist, das kann uns Lars mal erklären.
In der Ausdauervariante ist es so, dass es im Vorlauf ein 4-Kilometer-Kurs ist und im Finale ein 6-Kilometer-Kurs. Und es ist ein abgesteckter Bojenkurs, der nicht immer gleich ist. Also es ist echt den Gegebenheiten unterschiedlich gegeben, je nachdem, wie der Veranstalter die Bojen setzt. Und man kann sich das alles eher so ein bisschen vorstellen wie so ein Segelwettkampf. Nur, dass der Ruderer eben nicht sieht, wo er hinfährt und sich den Kurs vorher ganz gut einprägen muss und auch die Bedingungen sehr gut lesen können muss, dadurch, dass auf so einem 4- oder 6-Kilometer-Kurs es schon ordentlich zu Strömungen, Wind, Welle kommen kann. Und da ist der direkte Weg dann häufig nicht der schnellste, sondern eventuell doch der langsamste, weil dann die Strömung mehr drückt und es ist ein Board-an-Board-Kampf. Das heißt, ja, gut 20 bis 25 Boote, je nachdem, in welcher Bootsklasse man ist, fahren wirklich gleichzeitig los, auch entweder in der Manier eines Le Mans-Starts. Das heißt, alle stehen neben ihrem Boot und springen dann rein und fahren los. Oder es ist so in der Segelstart-Variante, das heißt, alle Boote liegen auf dem Wasser. Es gibt eine imaginäre Linie zwischen zwei Booten, die eben zeigt, dass da die Startlinie ist. Und dann werden Signaltöne abgegeben, 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute. Und der letzte Ton ist dann der Startton. Und wenn du es richtig timest, dann kannst du sogar schon vorher losfahren mit richtig Schwung. Und dann geht es richtig ab. Und das ganze Ding finde ich persönlich echt geil, so. Es ist ein wirklicher Board-an-Board-Kampf, richtig eng. Und da macht schon Bock, so gegeneinander zu fahren, zu navigieren. Was halt bei der Sprint-Variante, finde ich, so ein bisschen verloren geht. Da ist es dann doch nicht ganz so dieses taktische Ding, wie man es bei der Ausdauervariante hat. Aber auch hier muss man wirklich sagen, so diese Dynamik, die ist, es ist extrem hoher Sprint, 500 Meter auf dem Wasser in Vollspeed. Und man darf dann auch nicht vergessen, dieser Sprint am Strand ist wirklich hart und entscheidet nicht nur schon beim zum Boot rennen, sondern eben auch beim vom Boot wegrennen. Also da kommt eine ganz neue Komponente beim Rudern mit dazu und die muss auf jeden Fall ordentlich trainiert werden.
Ich hatte gerade so einen Aha-Moment, als ich ihm zugehört habe, weil er natürlich logischerweise sagt, du musst dir den Kurs gut einprägen, du siehst den ja nicht. Na klar, rudern, die sind mit dem Rücken zu den Bojen und allem. Gucken die dann so über die Schulter oder ist das komplett auswendig? Das ist ja total faszinierend.
Es ist ganz faszinierend, auf jeden Fall zu sehen, wie das funktioniert, weil, wie Lars ja gesagt hat, es gibt noch die Strömung, es gibt die Wellen, das ist von der technischen Komplexität her wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und da die Boote werden dann auch je nach Welle richtig geschleudert und sowas. Also da sitzt, das ist nicht so wie im Rudern auf der Regattabahn, was ja dann irgendwie auch viel von Ästhetik hat und jeder Schlag ist gleich und wie irgendwie aus dem Uhrwerk. Das ist dann natürlich anders, ne? Da musst du dich auf jeden Schlag neu einlassen und gucken, dass der sitzt. Also das ist schon ganz interessant zu sehen und auch die Boote unterscheiden sich natürlich. Also ist jetzt nicht so, dass du diese ganz schmalen Ruderboote hast, die man auf der Regattabahn auch hat, sondern das sind so sehr überbreite, dass sie halt auch nicht einfach mal kentern können. Und die sind hinten ja wie ausgeschnitten, dass immer, wenn Wasser reinkommt, dass das hinten auch wieder rausfließen kann, weil sonst wird das Boot auch untergehen.
Dass da keiner mit dem Eimerchen parallel Wasser rausschippen muss.
So ist es.
Aber das klingt nach einer actiongeladenen Sportart, bei der es sich lohnt, doch vielleicht nächste Woche bei den Finals bei ARD und ZDF einfach mal reinzugucken.
Ich glaube schon, das macht Spaß. Und vor allen Dingen in Dresden, wo das stattfindet, vor der Kulisse der Semperoper, absolut beeindruckend. Also, dass da gute Bilder zu sehen sein werden, ist, glaube ich, das liegt in der Natur der Sache, dass das schön wird anzuschauen.
Wobei Sie da, Niklas, dann ja logischerweise vor der Semperoper nicht im Meer.
Die fahren auf der Elbe und die Anforderung ist dann, dass sie gegen die Strömung fahren.
Ah ja.
So, also gegen die Strömung und mit der Strömung. Ist ein bisschen angepasst, aber aufgrund der Kulisse denke ich, ist das dann zu verkraften. Letztendlich ist es das, was ich dir auch sagen kann dazu. Also ich würde sagen, im besten Fall war das eine gute Empfehlung für alle, die jetzt am kommenden Wochenende noch nichts Besseres vorhaben, als sich vor den Fernseher zu setzen oder nach Dresden zu fahren, um sich die Finals anzuschauen. Die Sportart ist noch sehr, sehr jung, Anfang der 90er ging es los, da ist noch nicht viel mit Geschichte zu erzählen. Aber mal reinzugucken und das aufs Radar zu heben, das haben wir, glaube ich, geschafft.
Du hast Lust drauf gemacht, ja, definitiv.
Danke, das freut mich. Jetzt bin ich gespannt, ob du es schaffst, mir Lust drauf zu machen, ein Auge auf den amerikanischen Sport oder die amerikanischen Sportarten in Deutschland zu werfen. Ich sage dir eins vorweg, ich bin da skeptisch.
Ah ja, okay. Also erstmal, glaube ich, müssen wir ein bisschen was definieren, weil was gilt denn eigentlich als American Sport? Also klar, irgendwie, als ich drüber nachgedacht habe, bin ich natürlich ganz schnell auf Basketball gekommen, auch auf Eishockey und Football. Das ist so das Gängige. Aber es geht natürlich weiter. Es gibt Baseball, was in den USA ein Riesenthema ist. Softball dann auch, was meist eher bei den Frauen die Variante ist. Dann haben wir Lacrosse, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das wächst vor allem an den Unis. Wir haben Cheerleading. Also es gibt viel mehr Sportarten, weil Cheerleading auch als eigene Sportart gesehen wird und eben nicht nur als Beiwerk für Football zum Beispiel. Und ich habe dann halt überlegt, was schaue ich mir denn genauer an? Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, Basketball und Eishockey auszuklammern, weil ich finde, das sind zwei Sportarten, die sind mittlerweile so bei uns auch angekommen. Die sind vielleicht gar nicht mehr nur typische American-Sportarten. Ich meine, die Basketballer sind Weltmeister geworden, 23, und das deutsche Eishockey-Team ist Vize-Weltmeister von 22. Also da können wir schon auch eh ganz gut mitreden. Und ich glaube, das kennen die meisten Menschen auch,
die uns zuhören. Die haben wir erfolgreich eingedeutscht, die Sportarten, würde ich sagen. Darf ich raten, welche du dir angeschaut hast?
Ja, die ich gerade aufgezählt habe, die halt nicht Basketball und Eishockey sind.
So Football und Baseball dann?
Und Lacrosse und Cheerleading.
Ach, die hast du dir auch noch angeschaut?
Ja,
okay, dann.
Ja, fand ich schon spannend. Aber ich fange mit Football an, einfach weil es das mit Abstand größte ist, was wir hier in Deutschland haben. Es ist die größte auf US-Sport basierende Szene mit 512 Vereinen und mehr als 73.000 Mitgliedern.
Echt? Mhm. Krass.
Also ist nicht so klein. Und das habe ich mich gefragt. Ich gebe die Frage mal nicht weiter. Was würdest du schätzen? Wie viel Prozent von diesen 73.000 Mitgliedern sind männlich? Beim Football?
Ich würde sagen, überraschend wenig, 60% oder so.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, du tippst irgendwie 90% oder so. Hast du schon mal Football bei Frauen gesehen?
Ich glaube, dass das verbreitet ist.
Nee, ist es nicht. Also tatsächlich hast du aber trotzdem recht. Es sind so 67%. Das liegt aber daran, dass Cheerleading zum Teil mit in die Verbände beim Football gezählt wird. Dazu kommen wir gleich nochmal. Da muss man nochmal ein bisschen genauer hinschauen, weil beim Cheerleading gibt es zwei Dachverbände. Zum einen ist Cheerleading nämlich unter dem American Football Verband mitorganisiert. Das ist dann der sogenannte Pausen-Cheer. Also für diese Sportart. Und das zählt eben diese Football-Statistik ein. Und dann gibt es aber noch den Cheerleading und Cheer-Performance-Verband in Deutschland. Der hat 355 Vereine. Stand Anfang 2024 und über 30.000 Mitgliedern.
Krass.
Also auch überraschend groß, ne?
Ja,
ja. Ja, und das Interessante ist, Cheerleading ist zuletzt auch schneller gewachsen als alle anderen American Sport-Sportarten in Deutschland. Da liest man zum Teil schon in manchen Medien von einem Cheerleading-Boom. Da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber die Wachstumsrate ist halt gut für einen Verband. Also es sind plus 23% von 23 auf 24.
Das ist viel.
Und damit ist Cheerleading auch der Gewinner bei allen nicht-olympischen Sportarten.
Ach krass.
Es hat keine Sportart, die nicht-olympisch ist, so stark zugenommen in den letzten Jahren.
Worüber ich gerade noch nachgedacht habe, weil ich irgendwie der aus dem Triathlon kommt, habe ich das jetzt gerade mal ins Verhältnis gesetzt zu dem deutschen Triathlon-Verband. Du hast gesagt, es sind knapp 70.000 Mitglieder im Football. Das sind mehr Mitglieder im deutschen Footballverband als im Triathlonverband.
Ach echt?
Ja.
Ich hatte auch mal Vergleichszahlen mir nämlich angeguckt und hätte gesagt, dass Football die größte ist, aber eigentlich immer noch relativ klein. Ich habe es jetzt mit dem deutschen Schwimmverband verglichen. Da sind es 580.000 Mitglieder. Und nur um einmal ganz nach oben zu greifen, der DFB hat 7,7 Millionen Mitglieder. Also um die Relation irgendwie mal klar zu machen. Ja. Aber klar, deutlich. Football gibt es hier in Deutschland einfach schon relativ lange. Ich würde sogar von Traditionsvereinen sprechen. Da gibt es zum Beispiel, das ist glaube ich einer der bekanntesten, die Frankfurt Galaxy. Mhm. 1991 als einer der ersten europäischen Football-Franchises gegründet. Und die haben im Schnitt 2024 gut 7000 Fans pro Heimspiel im Stadion. Also auch nicht so wenig.
Ja, interessant, das zu hören. Hätte ich vorher überhaupt nicht gedacht. Also ich erinnere mich noch so an alte Düsseldorfer Zeiten mit Rheinfire. Mhm. Aber das war es dann auch schon.
Ja, ich glaube, es kommt tatsächlich auch so ein bisschen durch diesen Hype im TV, durch die NFL, also durch den amerikanischen Football tatsächlich. Weil, also in der vergangenen Saison haben das im Schnitt so 500.000 bis 700.000 Zuschauer geguckt. Super Bowl ist was anderes. Aber Super Bowl, finde ich, ist halt auch mehr als nur das reine Sportevent. Ne? Da reden wir über die, also ich gucke immer nur die Halbzeitshow, ehrlich gesagt, weil mich interessiert, wer da auftritt und wie das war. Also das ist ja wirklich Spektakel. Das würde ich so ein bisschen ausklammern. Aber die NFL expandiert nach Deutschland. Es gab 2024 ein Spiel in München. Und da war der Andrang tatsächlich groß. Also wenige Minuten nach dem Verkaufsstart waren schon die regulären Tickets ausverkauft. Preise auf dem Zweitmarkt sind natürlich in absurde Höhen geschossen. Aber das bisschen jetzt die Kurve wieder zum Super Bowl. Bisschen ketzerisch vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich mit dem reinen Sport zu tun hat oder wie viele Leute in Deutschland auch von diesem Event was mitkriegen wollen und diesen Hype und dieses American Sports in Deutschland und bam, bam. Also wir wissen von amerikanischen Sportveranstaltungen, das ist ein Event.
Ja, ja, stimmt.
Ich glaube, das reizt viele Leute. Wie viele dann tatsächlich den Sport feiern, ich weiß es nicht.
Sei mal dahingestellt, ja. Aber spannend zu hören, dass Football auch mit den 7000 Zuschauern bei den Heimspielen da von Frankfurt Galaxy und so, finde ich überraschend.
Finde ich auch überraschend. Also es machen schon viele. Ich kenne auch tatsächlich ein paar Leute, die Football spielen oder gespielt haben. Also klar, das kommt durch den Hype in Amerika. Aber gibt es eben durchaus in Europa auch. Willst du noch was über die anderen beiden Sportarten wissen?
Ja, bitte.
Also wenn wir über Baseball oder Softball reden, dann reden wir auch über 23.000 Mitglieder im deutschen Verband quasi, im deutschen Verein organisiert.
Ich habe noch nie einen davon kennengelernt. Ich kenne keinen, der in Deutschland Baseball spielt.
Meldet euch. Also man muss schon sagen, es ist immer noch eine Nische, aber halt super solide organisiert mit einer bundesweiten Ligastruktur auch. In der ersten Baseball-Bundesliga gibt es zum Beispiel 16 Teams. Aber es ist dann tatsächlich auch so ein bisschen Frauen- und Männer basiert. Ne? Also Softball die Frauen, Baseball die Männer. Und dann haben wir noch Lacrosse mit 5000 Mitgliedern. Das ist allerdings der Stand von 2020 vom Deutschen Lacrosse-Verband. Ich habe tatsächlich keine aktuelleren gefunden. Ich weiß nicht, ob es seitdem so in die Höhe geschossen ist. Vielleicht, wenn es dann 28 olympisch geworden ist, dass die Leute dann merken, ach guck mal, es gibt ja Lacrosse. Aber der Verband ist sehr bemüht. Also die versuchen zum Beispiel auch Lacrosse an Schulen so ein bisschen, vielleicht nicht zu etablieren, aber zumindest mal in den Sportunterricht zu bringen.
Zu bewerben einfach.
Ja. Genau, dass die Kids wissen, was ist denn eigentlich Lacrosse. Und Lacrosse war tatsächlich auch schon mal olympisch, 1908. Und wird es eben 28 dann wieder. Und es ist schon so, ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, du hast es ja bei dem Volk der
Haudenosaunee.
So, danke. Bisschen erklärt. Das ist so ein typisch nordamerikanischer Sport. Ne? Also Kanada halt auch zum Teil verbreitet. Ich fand deine Beschreibung eigentlich, wie du Lacrosse in der letzten Folge beschrieben hast, als wir über das Volk gesprochen haben,
vielleicht
so schön.
Vielleicht nochmal
rauskramen. Ja, sag das doch nochmal, weil meine Beschreibung ist nicht so gut, ehrlich gesagt, die ich rausgefunden habe.
Also die ist ja auch nur geklaut aus der Süddeutschen.
Ja, kann man machen.
Man muss sich Lacrosse wie eine Mischung aus Feldhockey, Hurling und ein kleines bisschen von Harry Potters Quidditch vorstellen.
So. Vielleicht haben wir jetzt, also ich glaube, jetzt haben einfach mehr Leute Bock auf Lacrosse. Aber so ganz grundsätzlich, weil du ja gefragt hattest, wie ist denn so der Stellenwert von amerikanischem Sport in Deutschland? Ich glaube, das sind jetzt so die wichtigsten Sportarten in Deutschland, neben Basketball und Eishockey. Aber ey, lass uns das echt ausklammern, ja, weil.
Finde ich fair.
Grundsätzlich in Deutschland, knapp 28,8 Millionen Menschen in Deutschland sind in Vereinen organisiert und haben eine Mitgliedschaft.
Ne? Insgesamt,
also
gar,
insgesamt alle Sportarten, klar. DFB habe ich vorhin schon gesagt, mit gut oder fast 8 Millionen, dann natürlich ein ganz großer Teil. Und wenn man sich das dann anguckt, dann ist Football als größter Sport mit 70.000 halt echt noch überschaubar. Also der Stellenwert ist nicht allzu riesig in Deutschland. Es ist eher ein medialer Hype.
Das, der mediale Hype und wahrscheinlich insgesamt auch so, dass dann diese 70.000 Mitglieder in den Vereinen automatisch auch die Szene ist, oder? Das ist jetzt nicht so, dass es da drumherum noch irgendwie ein Fanlager gibt, die dann da das irgendwie größer machen würden, oder?
Nee, weil ich glaube, die Leute, die sich dafür interessieren, sind halt die Leute, die es auch selber machen. Also um mal den Vergleich zum Triathlon zu machen, wie viele Leute kennst du, die totale Triathlon-Freaks sind, aber selber nicht laufen gehen, nicht schwimmen gehen oder sich nicht aufs Rad setzen?
Ja, stimmt. Ja, das sind dann so diese allgemein begeisterten Sportfans, die Leute, die hier den Podcast hören zum Beispiel. Aber es ist schon richtig, das aktiv zu machen, ist dann immer noch mal eine andere Liga. Ich überlege gerade, weil ich kenne dann doch einige, die sich für Football interessieren.
Die dann auch nachts vorm Fernseher sitzen und NFL schauen.
Genau, die amerikanischen Spiele zu gucken.
Ich könnte dir nicht mal sagen, ob die deutsche Liga irgendeine Art TV-Vertrag hat, ob du das überhaupt irgendwo sehen kannst.
Gibt es irgendeinen Streaming-Dienst dafür oder irgendwas?
Naja, also mittlerweile macht ja Dein sehr viele Sportarten und auch, weiß ich nicht, Tischtennis zum Beispiel oder sowas, wo du jetzt auch nicht denken würdest, das streamt einer. Ich weiß nicht, ob die im Football aktiv sind zum Beispiel.
Ich glaube, ich lehne mich mal aus dem Fenster und ich würde sagen, wir haben nichts verpasst, wenn wir es nicht wissen.
Kriege ich das jetzt auf die Schnelle recherchiert? Ist ja hier fast ein Live-Podcast jetzt gerade, Football Deutschland. Weißt du, was witzig ist? Ich habe jetzt auf die Schnelle gerade ChatGPT gefragt, ob ich irgendwo Football gucken kann in Deutschland. Und die Antwort ist, in Deutschland kannst du deutschen Fußball im TV über Streaming in verschiedenen Paketen buchen und verfolgen. Die erste Bundesliga-Konferenz gibt's hier und da. Also so viel zum Stellenwert von Football in Deutschland. Die KI denkt, ich rede über Fußball.
Ich glaube, wir lassen es einfach so stehen, oder?
Ja. Also ich glaube, ehrlich gesagt, festhalten können wir, Cheerleading boomt gerade. Gab es ja auch die eine oder andere Netflix-Serie drüber. Ich glaube, das finden schon viele interessant und eben als eigenständige Sportart und nicht als Beiwerk von. Und ich bin gespannt, was die NFL macht, inwiefern sich dieses Modell in Europa noch weiter ausreizen lässt oder ob vielleicht irgendwann der deutsche Markt auch gesättigt ist, was das Thema angeht.
Spannend. Vor allen Dingen, ob sich der Aufwand für die lohnt, da mit ihren Hunderten von Menschen, die in einem so einem Team drin stecken, hier rüberzukommen, mit mehreren Flugzeugen alles hier rüber zu kahren. Wie auch immer. Ich finde das aber interessant, was du erzählt hast über die amerikanischen Sportarten in Deutschland und den Stellenwert oder die Größe davon, dass man das mal so ein bisschen gehört hat einfach, finde ich ganz gut.
Überschaubar.
Überschaubar. Aber die Folge fand ich nicht überschaubar, die hat mir Spaß gemacht.
Die hat mir auch Spaß gemacht. Ich würde auch, weil das jetzt überschaubar war quasi thematisch, dir für nächste Woche gerne ein Riesenthema mitgeben.
Mhm.
Ich würde mit dir gern auf das Thema Gender Science schauen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es zwischen Frauen und Männern anatomisch und biologisch Unterschiede gibt und ich wüsste gerne, was das fürs Training, für den Sport bedeutet. Also sollten Frauen anders trainieren als Männer? Sollten die sich vielleicht sogar anders ernähren, wenn es um sportliche Höchstleistungen geht? Und damit meine ich jetzt nicht nur die absolute Elite, sondern ich meine vielleicht auch den Hobbysportler, der uns hier zuhört. Also gibt es da allgemeingültige Regeln oder was sollte ich als Frau anders machen, um sportlich brillieren zu können?
Das hört sich ja ganz einfach an.
Aber mega spannend, oder?
Super spannend und super wichtig und glaube ich auch, wenn man so ein bisschen Augen und Ohren offen hält, gerade super relevant und zeitaktuell.
Ja, noch aus ganz persönlichem Interesse, ehrlich gesagt.
Ja, verstehe ich. Lohnt sich, glaube ich, auch, sich das anzuschauen. Dann habe ich aber auch noch was für dich. Und zwar, wir hatten ja mit Coastal Rowing eine junge Sportart jetzt mal ins Visier genommen. Und ich glaube, es gibt eine, die ist noch jünger. Aber die boomt natürlich auch noch viel, viel mehr als das. Und ich glaube, die kennt auch jeder.
Ich habe eine Vorahnung.
High Rocks.
Ja.
So, was ist das für ein Boom?
Also, jeder macht gerade High Rocks. Jeder in meinem Umfeld.
Und ich dachte irgendwann, nach den ersten paar Jahren, wo es dann in Deutschland so war, okay, jetzt ist der Peak auch mal erreicht. Und dann ging es ja erst so richtig los mit weltweit. Also ich bin schwer fasziniert von dieser Geschichte High Rocks. Und vielleicht kannst du mir das so ein bisschen erklären, was steckt da dahinter? Also was sind die faszinierenden Punkte? Was macht die Sportart so besonders? Warum ist die so, hat die so eine hohe Anziehungskraft? Und so weiter und so fort.
Klingt natürlich nach einer guten Folge nächstes Mal. Das machen wir.
Wie immer, alles, was du finden kannst.
In 15 Minuten. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche.